Romy Jaster, Sie sind Philosophin an der Humboldt-Universität in Berlin und als Mitgründerin des Forums für Streitkultur trainieren Sie auch Menschen, konstruktiv zu streiten. Nun befindet sich die Gesellschaft in einem permanenten Aushandlungsprozess und gerade sind wir ja besonders gefordert. Konstruktiv bleibt es dabei nicht immer. Gerade in den sozialen Medien kann man eine Frontenbildung beobachten. Menschen positionieren sich, viele aggressiv und laut, und dann gibt es auch noch die schweigende Masse. Was macht Ihnen mehr Sorgen? Dass manche Menschen verstummen und nicht mehr diskutieren oder die Art und Weise, wie Menschen miteinander diskutieren?
Ja, es ist schwer gegeneinander abzuwägen, weil ich glaube, dass das eigentlich beides miteinander zusammenhängt. Also weil die Diskurskultur so konfrontativ und aggressiv ist, nehmen ja viele Leute gar nicht mehr daran gern teil. Es sieht immer so aus, als wenn bei allen wichtigen Themen die Gesellschaft in so zwei Lager zerfällt von Personen, die zu diesem Thema jeweils Extrempositionen haben. Das ist ja überhaupt nicht so, sondern es gibt eine kleine Gruppe, die die eine Extremposition hat und eine kleine Gruppe, die die andere Extremposition hat und dazwischen eine ziemlich große Gruppe, die gar keine Position hat, sondern sich Fragen stellt vielleicht oder eine moderate Position hat, eine differenzierte Position. Und gerade diese Positionen einzubringen, macht erstens wenig Spaß und es ist nicht unbedingt einfach, mit diesen Positionen da einen Standpunkt zu beziehen, einfach weil sich das nicht in einem kurzen Post darlegen lässt, ne?
Ja, schauen wir mal in die Social-Media-Plattformen. Also der Ton wird da seit Jahren rauer. Es geht vor allen Dingen um die Diskussion, selbstbestimmt zu leben, in allen Bereichen. Ob jetzt auch politische Diskurse, sei es in Nahost oder darum, wie die Zukunft der Demokratie in Deutschland aussehen soll. Woran liegt es denn in Ihren Augen, dass die Fronten bei diesen kleinen Gruppen so verhärtet sind?
Also vieles hat sicherlich damit zu tun, dass der Diskurs sich diversifiziert hat, in dem Sinne, dass mehr Gruppen überhaupt teilnehmen an diesen Diskursen. Das ist erstmal ja eine positive Entwicklung. Also bei aller Kritik muss man ja sagen, haben die sozialen Medien einen gewissen demokratisierenden Effekt, nämlich können kleine Gruppen mit starken Interessen, die häufig marginalisiert sind, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Transpersonen, oder denken wir an den arabischen Frühling, Leute, die von ihren Regimen unterdrückt werden oder so. Die können plötzlich den Diskurs maßgeblich prägen, indem die sich intensiv in diesen öffentlichen, sozialmedial vermittelten Diskurs einbringen. Das ist erstmal gut. Das führt dann aber natürlich zu sehr viel Reibung. Also plötzlich sind nämlich die, die gewohnt sind, dass sie eine weitgehend unhinterfragte Position haben oder unkritisierte Position einnehmen können, die sind plötzlich herausgefordert. Und aus dieser Anordnung ergibt sich, glaube ich, schon eine sehr starke Reibung. Und dann geht es ja auch wirklich häufig um was. Also gerade jetzt, wenn Sie haben von Nahost gesprochen, das ist ja eine Situation, die tatsächlich schwer hinnehmbar ist. Es entsteht sehr viel Leid und das ist schwer auszuhalten. Und was vielen Leuten schwer zu fallen scheint, ist zu sagen, ja, das ist schlimm und das ist auch schlimm, ohne sofort einen Standpunkt zu beziehen, was jetzt getan werden muss. Also auf der theoretischen Ebene das auszuhalten, dass da zwei Dinge miteinander in Konflikt treten können. Also echte Dilemmata zum Beispiel entstehen oder die eine Gruppe Rechte hat und die andere Gruppe auch Rechte hat und es jetzt irgendwie schwer ist, die miteinander in Einklang zu bringen. Und da mal kurz zu verharren bei dieser Schwierigkeit, das ist herausfordernd anscheinend.
Wir wollen ja im Gespräch bleiben, ne? Also das Gespräch nicht abreißen lassen. Also warum ist es sinnvoll und vielleicht auch wertvoll, sich mit Andersdenkenden in eine Diskussion zu begeben?
Da gibt es eine ganz interessante Passage bei John Stuart Mill, einem liberalen Philosophen. Und dessen Idee ist, es gibt eigentlich drei Gründe, die entscheidend sind. Erstens, man könnte falsch liegen. Man spricht davon Fallibilität, also Menschen können sich irren. Und man selber kann sich natürlich auch irren. Und jetzt, wenn man natürlich an seine liebsten Überzeugungen denkt, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, nee, also, aber da kann ich mich nun wirklich nicht irren. Da bin ich mir wirklich so sicher, das kann nicht falsch sein. Und dann sagt mir, ja, okay, kann ja sein, dass das sogar stimmt. Aber in der Auseinandersetzung mit gegenteiligen Positionen wirst du vielleicht feststellen, dass es Aspekte gibt an der Gegenposition, die bedenkenswert sind und die du vielleicht einfach noch nicht auf dem Schirm hattest oder denen du noch nicht genug Rechnung trägst in deinem eigenen Nachdenken. Und dritter Punkt, selbst wenn das nicht ist, also selbst wenn es nicht mal ein Körnchen Berücksichtigungswertes an der Gegenposition gibt, was ja fast nie der Fall sein dürfte, sagt Mill, dann ist es immer noch wichtig, sich mit der Position des Gegenübers auseinanderzusetzen, weil es der einzige Weg ist, sicherzustellen, dass die eigenen Standpunkte nicht zu einem Dogma erstarren. Und damit meint Mill, dass uns die Fähigkeit verloren geht, die guten Gründe anzuführen für das womöglich Wahre, was wir da glauben. Also warum ist denn die Demokratie schützenswert? Warum sollten denn Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer? Warum? Und so weiter. Ja, also für alle unsere liebsten und wichtigsten und vielleicht identitätsstiftendsten Überzeugungen können wir uns die Frage stellen, wie würden wir das eigentlich wirklich verteidigen, wenn jemand darauf einen Angriff verüben würde? Und wenn wir uns immer nur mit Gleichdenkenden umgeben, dann kommen wir eben nie in die Not, diese womöglich wichtigen, richtigen und moralisch auf der richtigen Seite liegenden Standpunkte zu verargumentieren und zu begründen.
Gerade wenn ich mich in eine Diskussion begebe mit jemandem, der oder die eine Gegenposition einnimmt, ist es da wichtig, Grenzen zu setzen? Gibt es da rote Linien?
Das kommt sehr darauf an, aus meiner Sicht, wie das Setting der Diskussion ist. Also man kann ja zunächst mal an das 1-zu-1-Gespräch mit einer andersdenkenden Person denken. Und da kommt es einfach auf die persönlichen roten Linien an. Ich habe da so gut wie keine roten Linien. Ich würde mit besonders abgründig denkenden Personen immer sehr gerne diskutieren, um rauszufinden, wie die so drauf sind. Ich habe da keine Angst, mich anzustecken oder sowas. Aber wenn mir das zu viel wäre, dann wäre es natürlich völlig legitim zu sagen, nee, also darüber möchte ich wirklich nicht streiten. Und mit dieser Person möchte ich auch nichts zu tun haben. Die interessanteren Fälle, bei denen sich die Frage überhaupt stellt, soll man mit Rechten reden zum Beispiel, ne? Das ist so unterbestimmt, ne? Ja, soll man mit Rechten reden? Also soll man wie und wo mit Rechten reden? Öffentlich kommen neue Aspekte ins Spiel, ne? Also andere hören mit, auch Betroffene hören womöglich mit. Dann kommt die Frage ins Spiel, hat man die Verpflichtung, die davor zu schützen, dass bestimmte Diskursmanöver öffentlich vorgetragen werden oder sowas. Und das sind dann aber sehr viel feiner aufgeschlüsselte Fragen, als einfach soll man mit denen reden. Man sollte aus meiner Sicht möglichst viel im Gespräch bleiben und man sollte sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich den Diskursraum, also das spezifische Setting, unter dem diskutiert wird, produktiv gestalten, mehr als sich zu fragen, mit wem sollte ich überhaupt reden?
Sie sind ja Co-Gründerin des Forums für Streitkultur und dort auch Argumentationstrainerin. Das heißt, bei Ihnen kann ich lernen, wie gut es Streiten geht. Wie gehe ich's denn an?
Also der allerkleinste Regelsatz, den man sich aneignen kann, um den möglichst größten Effekt zu erzielen, ist aus unserer Sicht so ein Dreisatz, wo man im ersten Schritt kurz wiederholt, wie man die andere Person verstanden hat. Im zweiten Schritt sich überlegt, was man dem Standpunkt abgewinnen kann. Und im dritten Schritt dann seine Kritik formuliert. Also wenn wir miteinander diskutieren und haben unterschiedliche Standpunkte, dann ist unsere normale Reaktion, wenn die andere Person was sagt, was uns nicht passt, schon während sie spricht, uns zu überlegen, warum wir das nicht auch so sehen und sobald sie aufgehört hat zu sprechen, spätestens dann sie damit zu konfrontieren, was wir da anders sehen. Und dieser Dreisatz, den wir vorschlagen und der ja auch in verschiedenen anderen Zusammenhängen jetzt schon etabliert ist, also in der gewaltfreien Kommunikation beispielsweise würde man auch ähnlich vorgehen. Aber wir begründen diesen Dreisatz eigentlich eher argumentationstheoretisch, ne? Also wenn man wiederholt, was man verstanden hat, vermeidet man sogenannte Strohmann-Argumente. Ein Strohmann-Argument ist ein Argument, was sich gegen etwas richtet, was die andere Person gar nicht wirklich gesagt hat. Also beispielsweise sagt jemand, wir sollten mehr Geld für Rüstung ausgeben und dann sagt jemand anders, also wenn wir jetzt einen Großteil unseres Etats für Rüstung ausgeben, dann. Ja? Und das hat die Person ja gar nicht gesagt, dass wir einen Großteil des Etats für Rüstung ausgeben sollen. Aber das passiert permanent. So, das vermeidet man schon mal, wenn man sicherstellt, dass man wirklich verstanden hat, was die andere Person gesagt hat. Und dieses auf Gemeinsamkeiten zu sprechen zu kommen, das stellt sicher, dass die Argumentation danach passgenau ist. Ne? Also man klärt damit, bis wohin sind wir denn einer Meinung und wo genau liegt eigentlich unser Dissens. Das ist wahnsinnig produktiv. Dann passieren so Sachen wie, dass so zum Beispiel sogar die Argumentationsrichtung sich umkehrt im Laufe des Gesprächs. Also dass die eine Person am Ende doch eher für die Position argumentiert, die sie ursprünglich gar nicht hatte. Oder die in der Nähe der Position liegt, die die andere Person eigentlich am Anfang hatte. Und das ist sehr interessant zu sehen. Und insofern, damit kann jeder eigentlich schon mal experimentieren.
Viele gehen ja immer davon aus, dass am Ende eine oder einer Recht haben muss und gehen auch davon aus, dass es einen Konsens geben muss.
Ja, also es ist ja so, dass, und da kommen wir jetzt wirklich in philosophisch komplizierte Gefilde, weil wir dann uns über Wahrheit Gedanken machen müssen. Aber wenn man einen realistischen und robusten Wahrheitsbegriff hat, dann ist es bei Sachdissensen so, dass eben nur einer Recht haben kann. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier unten vor dem Studio sitzt ein Pudel auf der Straße, können wir beide nicht rausfinden gerade, ob das so ist oder nicht. Aber entweder der sitzt da oder der sitzt da nicht. Und wenn er da sitzt, dann habe ich was Wahres gesagt. Und wenn er da nicht sitzt, dann habe ich was Falsches gesagt. Jetzt lässt sich das aber nicht so ohne Weiteres auf jeden Konflikt übertragen, weil wir ja häufig über Dinge streiten, die mit unseren persönlichen Wertungen zu tun haben. Ne? Oder damit, was passieren sollte. Also das sind dann normative Fragen. Und wenn jetzt die eine Person findet, homosexuelle Paare sollten Kinder adoptieren können und die andere Person findet, das sollten sie nicht, dann ist nicht so klar, dass sich dieser Konflikt in so einem Streitgespräch beilegen lässt. Und da ist schon die Frage, ob das Ziel immer sein muss, dass am Ende das beide gleich sehen. Produktiv kann ja auch sein, die Überlegungen der anderen Person genau zu verstehen und vielleicht das ein oder andere zu sehen, was einem vorher nicht so vor Augen stand und vielleicht seinen eigenen Überzeugungsgrad auch ein bisschen anzupassen.
Nun spielt Desinformation ja immer häufiger eine Rolle im öffentlichen Diskurs und eine Diskussion wird ja auch dadurch bestimmt, wie stark Menschen Informationen hinterfragen. Wie erreiche ich denn, dass jemand seinen Standpunkt hinterfragt oder auch Schwächen offenbart?
Ja, also vor allem, indem ich das selber tue und eine gewisse Offenheit dafür, seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen, die man auch vielleicht recht deutlich erkennen lässt, ist ein sehr gutes Mittel, um auch das Gegenüber einzuladen, sich entsprechend zu verhalten. Man kann auch solche Fragen stellen wie, ja, interessant, du bist dir da ja anscheinend ziemlich sicher, was denkst du denn, ist das stärkste Argument der Gegenseite? Muss die Person halt irgendwas sagen. Die kann dann natürlich sagen, gibt keins. Dann hat man schon ganz guten Grund zu der Annahme, dass diese Person vielleicht nicht wahnsinnig interessiert ist, daran einen Schritt weiterzukommen in dieser Diskussion. Aber damit kann man auf jeden Fall so einen Perspektivwechsel zumindest, also nicht erzwingen, aber doch stark dazu einladen. Oder man kann auf einer Skala fragen, wie sicher bist du dir? Sag mal so von 1 bis 10, wie sicher bist du dir da? Und dann sagen die wenigsten Leute 10. Die sagen meistens 9. Und dann kann man sagen, 9, okay, warum nicht 10? Und dann muss die Person ihren kleinen Zweifel, der da vielleicht irgendwo lauert, eben doch selber mal thematisieren. Also mit solchen Strategien kann man da zum Beispiel ganz gut arbeiten. Also zu Perspektivwechseln einladen, würde ich sagen.
Romy Jaster, zu Gast hier im rbb 24 Inforadio. Sie ist Philosophin an der HU Berlin und auch Argumentationstrainerin, beschäftigt sich mit Desinformation und Streitkultur. Blicken wir mal in unseren eigenen Mikrokosmos, in die Familie. Also viele hatten ja auch gerade durch Corona ausgelöst Probleme, miteinander zu reden. Ne? Also unterschiedliche Überzeugungen, Informationsströme breiten da aufeinander. Und es gibt jetzt Menschen, die fahren zu ihrer Familie und klammern ganz bewusst in dieser Blase bestimmte Themen aus. Wie kann so ein Familientreffen funktionieren? Irgendwer kommt ja dann doch wieder auf Thema XY zu reden.
Die bloße Tatsache, dass Leute etwas anders sehen, ist ja an und für sich erstmal noch unproblematisch. Und dann gibt es eigentlich zwei Interpretationen, die dazu führen können, dass das zu einem Problem wird, so im persönlichen Umgang. Und das eine ist, dass man denkt, da steckt was moralisch Verwerfliches hinter. Das war in der Pandemie ja auch zum Beispiel so. Wenn Leute keine Masken tragen wollten, dann fand man, dass die zu egoistisch sind und nicht genug auf den Schutz der Risikogruppen blicken. Das wäre ein moralischer Vorwurf. Ein anderer Vorwurf oder vielleicht auch eine Enttäuschung ist, dass man den Respekt vor der anderen Person als, sagen wir mal, epistemisches Subjekt verliert. Was ich damit meine ist, wir alle haben ja bestimmte Strategien, um zu wahren Überzeugungen zu kommen. Und diese Strategien können halt unterschiedlich gut sein. Und wenn man jetzt an jemandem, der einem nahesteht, entdeckt, dass diese Person aus der eigenen Sicht sehr schlechten Quellen vertraut, beispielsweise keinen Unterschied macht zwischen wissenschaftlich untermauerten, also die natürlich vielleicht trotzdem falschen, aber jedenfalls nach wissenschaftlichen Standards erhobenen Informationen und irgendwelchen Meinungen, die irgendein Fernsehkoch auf Telegram verbreitet oder so. Wenn man die andere Person also in dieser Weise erlebt, dann verliert man da ein Stück weit den Respekt vor der Art und Weise, wie die sich ihre Überzeugung bildet. Und diese Person verliert dann natürlich den Status eines guten Informanten. Und man kann sich dann, wenn das jetzt ein sehr, sehr lokaler Bereich ist, dann ist das vielleicht auch nicht so problematisch. Dann spricht man eben mit der Person über diese konkrete Frage nicht mehr. Aber wenn das sowas betrifft, wie hoch schätzt man eigentlich den Wert wissenschaftlicher Erkenntnis ein? Das ist ja extrem weitreichend. Das geht ja weit über Corona hinaus. Und diese Entwertung des Gegenübers, der Mutter, der Schwester, des Vaters, als jemand, der es wert ist, mit dieser Person im Austausch zu sein, weil ich respektiere, wie die Person zu ihren Überzeugungen gekommen ist. Das ist, glaube ich, eine persönliche Verletzung, die viele Leute da erfahren haben in dieser Zeit.
Ja, hätten Sie denn eine Empfehlung, Thema wirklich aussparen, wo ich jetzt wirklich weiß, okay, wenn es nur um Politik geht, dann ist eigentlich das Wochenende im Eimer?
Wenn das funktioniert und wenn einem in erster Linie wichtig ist, die persönliche Beziehung zu pflegen, dann ist das völlig legitim, bestimmte Themen auszusparen, würde ich sagen. Und womöglich ist das ja ein Fall, wo man das einfach so lassen kann. Dann sieht die Person das eben anders. Und man konzentriert sich auf die Aspekte der Beziehung, die gut funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, eben zum Beispiel, weil da dieser moralische Vorwurf in der Luft liegt oder eben auch man wirklich am Verstand des Gegenübers zweifelt und das kann so nicht stehen bleiben, dann wäre meine Strategie, diese Fragen dann aber wirklich auf die Agenda zu setzen. Also wirklich zu sagen, ich möchte dich treffen, um diese Sache zu besprechen. Und das nicht die ganze Zeit so mitzuziehen durch sämtliche Interaktionen, die man so miteinander hat, ohne es jemals so richtig in Angriff zu nehmen. Denn gerade wenn es jetzt um Desinformation geht, wenn es um verschwörungstheoretisches Denken geht und so, dann klärt sich das nicht ohne weiteres. Ne? Also man kann dann nicht einfach versuchen, in der eigentlich vordergründigen Sachfrage übereinzukommen. Schützen Masken vor Ansteckung? Gibt es eine Verschwörung der Pharma-Lobby und so weiter? In dieser Frage wird man nicht weiterkommen, ohne die dahinterliegenden, wirklich schwierigen Fragen zu klären. Und das sind Fragen, die für uns alle gar nicht so leicht zu beantworten sind. Nämlich, warum vertraue ich eigentlich bestimmten Quellen und mit welcher Berechtigung vertraue ich eigentlich diesen Quellen?
Ich beobachte da oft auch einen Generationenkonflikt. Also man erlebt oft, dass Menschen ab einem gewissen Alter sagen, ich muss gar nichts mehr. Mhm. Sollte man das dann akzeptieren, dass Menschen unbeweglicher werden? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, jemanden ganz sachte anzustupsen?
Also ich finde das nicht akzeptabel, schon alleine, weil diese Personen ja so eine große Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft sind und solche große Macht haben durch ihre Wahlentscheidungen mindestens mal, aber natürlich auch Diskursmacht und so. In bestimmten Fragen sind die aber ja gar nicht so unbeweglich. Also jetzt zum Beispiel dieses Klimathema, da gibt es ja durchaus auch in der älteren Generation sehr viel Bewegung. Also es gibt ja Statistiken, die sagen, dass die ältere Generation eigentlich im Gro klimabewegter ist als die junge.
Nehmen wir mal als Beispiel das Gendern. Mhm. Ne? Also jahrzehntelang geübte Sprache. Mhm. Mein Argument wäre, na, aber was ist mit deinen Enkeln? Die bekommen das ganz natürlich in der Schule, vielleicht vermittelt oder durch ihre Freunde und Freundinnen. Wäre es nicht schön, denen auf Augenhöhe begegnen zu können?
Ja, also gerade bei diesem Sprachthema, da geht es ja wirklich sehr um Identität, sich auszudrücken, so wie einem die Schnauze gewachsen ist sozusagen. Ne? Und das scheint für viele Leute ja eine sehr sensible Sache zu sein. Und ich finde, dass dieses Gendern eigentlich am besten einfach als eine Sprachentwicklung betrachtet werden sollte, die vonstatten geht, so wie viele Veränderungen in der Sprache eben einfach vonstatten gehen und gar nicht unbedingt der Steuerung bedarf. Also ich finde es persönlich völlig in Ordnung, wenn Leute nicht gendern möchten, und gleichzeitig erwarte ich dann eben auch von denen, dass die das in Ordnung finden, wenn ich das eben doch tue. Und wenn beide Seiten das so betrachten würden, dann wäre ja schon ein Großteil des Konflikts eigentlich vom Tisch.
Egal, welches Thema jetzt auf den Tisch kommt, geht's schief? Wie schafft man es, sich nicht im Streit zu trennen?
Ja, vielleicht ist ja auch gar nicht so schlimm, sich im Streit zu trennen. Also zumindest sich zu trennen, ohne einen Konsens erzielt zu haben oder so. Ne? Das kann ja auch völlig in Ordnung sein, solange das nicht mit schlechten Gefühlen einhergeht. Wenn man so miteinander diskutiert, wie ich es vorgeschlagen habe, also zum Beispiel, indem man diesen Dreisatz an Regeln sich aneignet und damit arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ganz genau so aus dem Streit rausgeht, wie man reingekommen ist, extrem gering. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ein Stück weit angenähert hat, zumindest indem man besser verstanden hat, wieso die Person so denkt, wie sie denkt. Oder aber indem man einige Punkte gesehen hat, die man vorher nicht gesehen hat. In diesen beiden Hinsichten mindestens mal ist man ja näher zusammengekommen. Und dass dann noch ein Dissens verbleibt, das finde ich gar nicht so ein schlechtes Outcome eines Streits, sondern eins, womit man dann eben vielleicht auch mit gutem Gefühl auseinandergehen kann.
Also der Dreiklang des Streitens, das Gesagte wiederholen, Gemeinsamkeiten finden und Kritik formulieren. Eine letzte Frage. Wäre das Leben ohne Streit sinnvoll?
Ich glaube, das wäre sehr traurig, weil wir auf diese Weise unsere Überzeugungen abgleichen mit den Überzeugungen anderer Personen. Und diese Kulturtechnik, wenn man das so nennen will, die ist ja ganz essentiell. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie wenig wissen wir eigentlich, weil wir das selber beobachtet haben. Das ist so wenig. Den allergrößten Teil unseres Wissens haben wir, weil jemand anders uns darüber informiert hat, weil wir das gelesen haben, weil jemand uns das erzählt hat und so weiter. Und der Streit und die Auseinandersetzung ist dabei ja ein ganz wichtiges Mittel, um herauszufinden, welche dieser Informationen, die wir von anderen bekommen, tatsächlich verlässlich sind und gut begründet. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein ganz essentieller Teil unseres sozialen Lebens, aber auch unseres epistemischen Lebens.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Rumiyasta.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.